uns erst beten. Herr, wir danken dir für dein Wort an diesem Morgen. Und wir beten darum, Herr, dass dein Wort in unserem Herzen ankommt, dass wir es hören, dass wir es verstehen und dass du uns den Mut gibst, das Gehörte und Verstandene in unserem Leben umzusetzen. Amen. Der Predigtext für diesen Sonntag steht beim 2. Samuel 12. Und es ist die Geschichte, wo der Prophet Nathan zu David kommt, nachdem David gesündigt hatte. Und der Herr sandte Nathan zu David. Als er zu ihm kam, sprach er zu ihm: Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, dass es groß wurde bei ihm zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß. Er hielt's wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte der das nicht über sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas anzubieten, der zu ihm gekommen war, sondern er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da geriet David in großen Zorn über den Mann und sprach zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er getan hat und sein eigenes verschont hat. Da sprach Nathan zu David: Du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen. Und ich habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und ist das zu wenig, will ich noch dies und das dazu tun. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? Uriah, den Hethiter, hast du erschlagen mit dem Schwert. Und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn aber hast du umgebracht durch das Schwert der Amoriter. Nun, so soll von deinem Haus das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtet und die Frau Uriah des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. Da sprach David zu Nathan: Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David: So hat der Herr auch deine Sünde weggenommen. Du wirst nicht sterben. Liebe Gemeinde, bevor wir uns mit diesem Predigtext befassen, möchte ich einen ganz kleinen Exkurs machen an den Anfang der Bibel. Und zwar geht es um dieses allererste Gespräch zwischen einem Großvater und seinem Enkel, nämlich um das Gespräch zwischen Gott und Kain. Ja, Gott ist der Vater von Adam, Kain der Erstgeborene, also Großvater und Enkel reden miteinander. Inzwischen haben die beiden geopfert, Abel und Kain. Das eine Opfer wurde angenommen, das andere nicht. Warum? Das ist eine völlig andere Predigt. Können wir auch mal drüber hören. Aber Kain war ärgerlich. Und ihr kennt das sicher auch, ja? Wenn man ärgerlich ist, so nach einem Gespräch mit einem Chef, ne? Oder mit einem Lehrer, dann geht man raus, ne? Und dann passiert hier drinnen was. Ich weiß, ich kenne das, ja? Die Bibel sagt da: Lass dir wohlgefallen das Gespräch meines Herzens, das Reden meines Mundes und das Gespräch meines Herzens, ne? Das Gespräch meines Herzens. Und Kain machte sich so seine Gedanken, wie er die Sache lösen könnte. Und Gott steht neben ihm, so lese ich das hier, und fragt ihn: Na Kain, was denkst du denn so? Und ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wir haben vier Kinder. Und meine vier Kinder haben einiges von mir geerbt, zum Beispiel eben, dass man mir im Gesicht ablesen kann, was ich denke. Ich kann mich nicht verstecken. Man sieht mir an, ob ich fröhlich bin, ärgerlich, ob mich was aufregt. Und mit unseren Kindern war das das Gleiche. Wenn die was ausgefressen haben, die musste ich nur anschauen. Da wusste ich Bescheid. Und ich denke auch, Gott schaut Kain an und sagt, Kain, was denkst du denn gerade? Und man spürt förmlich, wie Kain so diesen trotzigen macht, ja, so, nix. Und Gott sagt zu Kain, ach komm, mit mir kannst du drüber reden. Was bewegt dich denn? Und du spürst förmlich, ne? Und da heißt es dann, da wurde Kain sehr zornig, sein Gesicht senkte sich und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so zornig? Und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so? Wenn du nichts Unrechtes vorhast, kannst du mir in die Augen schauen. Wenn du aber Gedanken der Rache, des Neides, der Bitterkeit, der Unversöhnlichkeit in deinem Herzen bewegst, dauert es nicht mehr lange und du tust anderen und dir Schaden. Böse Gedanken wollen von dir Besitz ergreifen, du aber sollst über sie herrschen. Das sagt Gott zu Kain, da gab es noch kein innerer Heilungsseminar. Da gab es noch kein mosaisches Gesetz, das das Miteinander regelte. Da war Jesus noch nicht am Kreuz gestorben. Gott erwartet allen Ernstes von Kain, dass er Einfluss nimmt auf sein Denken. Gott sagt zu Kain, herrsche über deine Gedanken. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass Gott ein Geschöpf, einen Menschen geschaffen hat, der sehr wohl eigenständig, eigenverantwortlich in der Lage ist, über seine Gedanken zu herrschen. Es ist die einfache Aufforderung von Gott, sich manchmal Gedanken zu machen über das, was wir so denken, und mal Sachen bis zum Ende durchzudenken. Ja? Wenn ich das jetzt mache, was hat denn das für Konsequenzen? Wenn ich diesen Weg beschreite, was ist denn das Ergebnis? Das Ergebnis ist, wir haben keine Entschuldigung mehr. Denn wir sind verantwortlich für das, was wir denken, und wir sind sehr wohl in der Lage, darauf Einfluss zu nehmen. Und damit sind wir auch verantwortlich für unser Tun oder Nicht-Tun. Dann macht auch die Bibelstelle aus dem Neuen Testament auf einmal Sinn, wo es heißt, verändert euch durch die Erneuerung eures Denkens. Und hier kommen wir jetzt zu der Schuld von David. Denn alles begann mit einem Gedanken und endete in einer Verstrickung von Lügen, Überheblichkeit und Mord. Im Kapitel vorher heißt es, als es ja um war, zu der Zeit, da die Könige in den Kampf zu ziehen pflegen, sandte Joab seine Männer, mit ihm ganz Israel, damit sie das Land der Amoriter verheerten und Raba belagerten. David aber blieb in Jerusalem. Und es begab sich, dass David um den Abend aufstand von seinem Lager und sich auf dem Dach des Königshauses erging. Da sah er vom Dach aus eine Frau sich waschen. Und die Frau war von sehr schöner Gestalt. Und David sandte hin und ließ nach der Frau fragen. Und man sagte, das ist doch Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hittiters. Der Rest ist diese leidvolle, sich immer wiederholende Geschichte von gescheiterten Beziehungen und Ehen. Es ist diese leidvolle Geschichte von so vielen Männern, manchmal vielleicht auch Frauen, die ihre Gedanken, ihre Gefühlswelt oder ihre Sexualität nicht im Griff haben. Sich jeder Gefühlsregung hingeben müssen. Es ist diese leidvolle Geschichte, die sich bis in unsere Tage hinein vollzieht. Wenn man sich selbst und anderen etwas vorlügt, endet das im Chaos. Das zeigt die Geschichte. Ein Leben mit Lügen ist äußerst unpraktisch. Es verlangt ständig nach Nachbesserungen und irgendwann wird es kompliziert. Ein Leben mit Lügen ist äußerst unpraktisch. Sünde hat einen eigenartigen Drang. Sünde will im Verborgenen getan werden, aber kaum ist sie getan, ja, bettelt sie darum, in die Öffentlichkeit zu kommen. Und ihr Lieben, es mag ja über alte Sachen Gras wachsen, aber irgendwann kommt ein Esel und frisst das Gras ab. Und wie viele Journalisten haben schon Gras abgefressen. Über Schuld von anderen natürlich, nicht über die meine. Es sind ja immer die anderen. Sehr oft kommt dann die Entschuldigung, ich konnte ja nicht anders. Meine Gefühle haben mir das gesagt. Viele Menschen sind gescheitert, mussten öffentliche Posten aufgeben oder konnten nicht in ihrer Berufung leben, die Gott ihnen zugedacht hat. Und alles begann nur mit einem Gedanken, den sie vielleicht nicht hätte weiterdenken sollen. Oder den sie vielleicht mal konsequenterweise bis zum Ende durchdenken sollten. Dann kommt der Prophet Nathan mit einer wirklich zu Herzen gehenden, rührenden Geschichte, oder? Ich meine, das geht uns auch zu Herzen, ne? Der arme Mann mit einem Schäflein, das er hält wie seine Tochter. Ich frage mich dann allen Ernstes, sollte das Schaf an Altersschwäche sterben? Ja, man merkt schon in der Geschichte, im Geschichtsaufbau, ja, ne? Ich meine, kann man ja halten, ein Schaf so, aber irgendwann muss es ja doch in den Suppentopf, ne? Also jedenfalls der arme Mann mit diesem Schäflein, das in seinem Schoß sitzt, aus seinem Becher trinkt. Und der böse Mann, der böse Reiche, meistens sind die Reichen böse, ja? Der böse reiche Mann. Und wir merken sofort, der arme Mann, wir schlagen uns auf seine Seite, er hat unser volles Mitgefühl und wir beziehen auch ganz klar Position gegenüber dem Reichen, ne? Der zu geizig ist und auch noch dem Armen das kleine Lämmlein wegnimmt. Und das sind so die Geschichten, die uns ehrlicherweise so richtig aufregen, oder? Da huppen wir sofort drauf auf den Zug, ne? Wir ergreifen sofort Partei und sehen den Splitter im Auge des anderen, neben dem Balken im eigenen Auge aber nicht wahr. So wie die Lesung heute, ja? Der Pharisäer, ne? Danke, Herr, dass ich nicht so bin. Auch David, total blind für die eigene Schuld, tappt voll in die Falle, ja? Total blind für die eigene Schuld, da kochen die Emotionen hoch, ein scharfes Urteil wird gefällt, sofort, ne? Und so ist es doch so oft, ihr Lieben. Im Umgang mit der eigenen Schuld sind wir unwahrscheinlich blind und gnädig. Aber bei der Schuld der anderen legen wir einen scharfen Maßstab an und erinnern uns nach Jahren noch genau. Wir regen uns natürlich mit auf über diese Raffgierigen, die schon so viel haben und dann noch krumme Geschäfte machen. Geschieht ihm doch recht, dass der jetzt in einem bayerischen Gefängnis sitzt, oder? Und dass man den abgewählt hat, ne? Wir sind so schnell dabei, ne? Aber, dass mancher von uns das bisher nicht gemacht hat, kann zwei Gründe haben, kann sicher mehr Gründe haben, aber ich habe mal zwei aufgeschrieben. Dass mancher von uns das nicht gemacht hat, kann zwei Gründe haben. Der erste Grund, und das ist mir der liebste, es gibt sie einfach. Es gibt sie einfach, die ehrlichen Menschen. Die nicht betrügen, die keine falschen Angaben machen in der Steuererklärung. Bei irgendwelchen Anträgen von ALG oder Hartz IV. Es gibt hier einfach die ehrlichen Menschen, die einen anderen nicht über den Tisch ziehen wollen. Und das ist ja gut, dass es die gibt. Die Tag für Tag treu aufstehen, auf Arbeit gehen, Kinder großziehen. Wisst ihr, wie viele Millionen Bürger in diesem Land das tagtäglich machen? Einfach treu ihren Job. Wir wären nicht da. Sachsen wäre nicht da, wenn es nicht diese Millionen Leute gäbe, die einfach ehrlich sind. Die zweite, warum wir es bisher nicht gemacht haben, Erklärung. Ich kenne euch jetzt nicht, ich kann von mir ausgehen. Nicht jeder von uns hat die Möglichkeit, Millionen beiseite zu schaffen, oder? Es ist so leicht zu urteilen, wenn ich nicht in der Situation des anderen bin, ja? Aber wie wäre es, wenn wir plötzlich Millionen hätten, ne? Plötzlich über viel gesetzt werden. Es ist eben so leicht, über das Fehlverhalten der anderen zu urteilen, wenn man nie in ihrer Situation oder Versuchung war. Oder wir werden laut, wie David, um von der eigenen Schuld abzulenken. Da geriet David in großen Zorn über den Mann und sprach zu Nathan, so wahr der Herr lebt. Der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er es getan hat und sein eigenes verschont. Zum Pfeil wird da die Hand des Propheten. Zum Pfeil werden seine Worte und bohren sich in Davids Herz. Du bist der Mann. Du nahmst Urias Weib und brachtest ihn zum Tod. Du bist der Mann. Und so sehr sich David bei dem Versuch, sein Fehlverhalten zu verschleiern, verrennt, umso kompromissloser ist seine Haltung bei seiner Überführung. Er muss erst gar nicht nach Worten suchen. Er muss erst gar nicht nach einer Erklärung suchen. Es wird offenbar, wie es in seinem Herzen aussieht. Seine Antwort ist: Ich habe gesündigt. Da ist keine Entschuldigung. Da ist keine Erklärung, warum es so gekommen ist. Da ist auch kein Delegieren von Schuld. Da muss denn die Frau sich da in der Öffentlichkeit baden? Deswegen müssen im Islam die Frauen alle sich zuhüllen, weil die Männer zu faul sind und zu bequem sind, ihre eigene Sexualität im Griff zu kriegen. Wenn eine Frau wird vergewaltigt, weil sie sich falsch anzieht, dann ist sie selber schuld. Das genau meine ich mit Delegieren von Schuld. Was uns allen klar sein sollte, es geht in unserem Leben nicht ohne Schuld ab. Wir werden schuldig aneinander und vor Gott. Aber wie gehen wir damit um? Mit der eigenen Schuld und der Schuld der anderen. Da wird dann über Jahre gestritten und gefeilscht, oder da wird Alkohol und die verkorkste Kindheit zur Rechtfertigung herbeigeführt, in die Waagschale geworfen, in der Hoffnung auf ein mildes Urteil. Ich konnte ja nicht anders, war ja besoffen. Oder mein Vater, der hat mich beim Essen immer so streng angeguckt, deswegen muss ich heute dies und das tun. Wie viele solcher fadenscheinigen Erklärungen. Wie viel einfacher wäre das Miteinander, wenn öfter dieser einfache Satz käme: Ich bin schuld. Ich habe gesündigt. Geben Sie Ihre Schuld niemals zu, sagt Ihre Haftpflicht. Wer seine Schuld bekennt, dem wird sie vergeben, sagt Jesus Christus. Gott vergibt nun mal keine Entschuldigung. Er vergibt auch keine Ausreden und Erklärungen. Das Einzige, was Gott vergibt, ist Schuld. Und die Antwort Nathans auf Davids Aussage, ich habe gesündigt, die Antwort von Nathan, die ist genauso verblüffend und völlig eigentlich gefühlt, völlig untypisch für das Alte Testament. Da sprach David zu Nathan: Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Und Nathan sprach zu David: So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Und das ist verblüffend, eine solche Aussage im Alten Testament. Ganz ohne Opfer, ganz ohne religiöses Dazutun. Aus dem Stand sagt David zu Nathan: Deine Sünde ist dir vergeben. Und in dieser Begebenheit wird deutlich, um was es Gott eigentlich geht, so oft. Im Psalm 21 heißt es: Der Weg eines Menschen ist recht in seinen Augen, aber der Herr prüft die Herzen. Gott schaut das Herz an. Und er sieht, wie es in meinem Herzen, in unserem Herzen, er sieht, wie es im Herzen von David aussieht. Dass da plötzlich keine Erklärung, keine Entschuldigung mehr ist, sondern wirklich ein bußfertiges Herz. Und da hinein spricht Gott seine Vergebung. Nathan weiß das und David weiß das offensichtlich auch. Ich hatte viele Jahre lang Schwierigkeiten mit dem Psalm 51, und zwar den Übergang von Vers 14 auf Vers 15. Psalm 51 ist uns bekannt, ist dieser Bußpsalm. Da heißt es dann: Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit, wasche mich rein von meiner Missetat, reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. Und dann heißt es, dass den Text, den wir dann kennen: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, Gott, der du mein Gott und Heiland bist. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündigt. Denn Schlachtopfer willst du nicht, ich wollte sie dir sonst geben, Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist und ein geängstetes, zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Nochmal Vers 14 und 15. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Ich habe das mal gelesen und habe gedacht, sag mal, David, geht's noch? Nach dem, was du dir gerade geleistet hast, du spannst dem die Frau aus. Dann versuchst du durch Lügen, den Mann dahin zu bringen, dass der mit seiner Frau schläft. Der beordert den nämlich von der Schlacht zurück und sagt, Uriah, mach dir einen fetten heute Abend mit deiner Frau. Esst was Gutes, trinkt einen schönen Wein und dann ab ins Bett. So ungefähr. Nur Uriah spielt das Spiel nicht mit. Ja, der sagt, wenn meine Männer in der Schlacht sind, gehe ich nicht zu meiner Frau. Und er legt sie zu seinen Soldaten schlafen. Der Plan geht nicht auf, dieser fiese Plan, ja, von David. Das Ende ist, Uriah bekommt einen Befehl, einen versiegelten Befehl, und er trägt in seiner Hand sein eigenes Todesurteil. Ja, er wird an die Front geschickt, und David hat geschrieben, wenn sie im Angriff sind, sollen sie alle zurückziehen und Uriah alleine stehen lassen, sodass er stirbt. All diese Sachen, ne? Und du denkst, sag mal, David, geht's dir nicht gut oder was? Nach dem, was du dir da geleistet hast und plötzlich dann so groß, kotzig, ich will die Übertreter deine Wege lehren. Sag ich, pass mal, halt mal die Füße still ein halbes Jahr und deinen Mund. Dann gehst du mal in eine deiner Höhlen, die du von früher kennst. Und nach einem halben Jahr kannst du vielleicht wieder mal rausgekrochen kommen. Und dann gucken wir mal, was wir mit dir machen. Ja? Meine Reaktion. Der ist doch nicht ganz klar im Kopf. Ja? Versucht dem anderen das Kind unterzujubeln und schickt den armen Kerl in den Tod. Und dann betet David, ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Aber ist denn Davids Reaktion wirklich so falsch? Oder haben David und Nathan schon im Alten Testament verstanden, wie Vergebung funktioniert? Nämlich, dass man Schuld bei Gott vergeben bekommt, ohne Gegenleistung, ohne eigenes Dazutun, ohne religiöses Dazutun. Und dass auch wir heute hier nur freie Menschen werden, wenn wir anderen tatsächlich die Schuld vergeben und nicht mehr nachtragen. Loslassen, wo andere an uns schuldig geworden sind. Erst dann werden wir freie Menschen. Wer gibt, empfängt. Und wer festhält, hat keine Hand frei. Wie wollen wir von Gott andere Sachen empfangen, wenn wir die Schuld der anderen umhertragen? Jona, dieser arbeitsunwillige Prophet, ja, also ich meine, muss die Geschichte mal im Ganzen lesen, ne? Jona, dieser arbeitsunwillige Prophet, ja, Gott sagt, geh nach Ninive, predige Buße, und der sagt, keine Lust, macht eine Urlaubsfahrt nach Spanien, ja. Gott muss den einfangen, in den Fisch stecken und an Land bringen. Dann ist er endlich bereit zu arbeiten, hält seine Bußpredigt und die Leute in Ninive bekehren sich. Und dann gibt Jona, entschuldigt mal jetzt, aus meiner Sicht die dümmste Erklärung, die ich je gelesen habe, ab, warum er nicht arbeiten wollte. Seine Erklärung, warum er nicht arbeiten wollte, heißt wortwörtlich, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis. Jetzt kommt's. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn, groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Leute, wenn das schon ein arbeitsunwilliger Prophet im Alten Testament weiß, ich wusste Gott, dass du barmherzig bist, voller Güte, gerne vergibst, ja? Wie viel mehr wissen wir es, nachdem Jesus am Kreuz für uns gestorben ist? Wie viel mehr wissen wir, was es, ja, was unser Leben leichter machen kann, wenn ich meine eigene Schuld und die Schuld der anderen loslasse. Übrigens hat auch Jesus Sünde vergeben ohne Gegenleistung. Deswegen waren auch die Pharisäer so verwundert, ja. Jesus hat ja zu dem Gelähmten gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und die schnappen immer nach Luft und denken, warte mal, so schnell geht das nicht, ja.
Und Jesus lebte im alten Bund. Er war noch nicht gestorben. Ja? Er lebte noch im alten Bund, als er dem Sünder, dem Gelähmten sagte, dir ist deine Schuld vergeben. Ne? Und wir heute, wie gehen wir mit der Schuld um, mit der eigenen und der Schuld der anderen? Es ist einfach unsere eigene Entscheidung. Deine ganz persönliche. Im Psalm 32 heißt es, als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde. Und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen, da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ob Sie schon mal was falsch gemacht haben im Leben und dann darunter gelitten haben. Ich habe in meinem ersten Beruf als Bäcker, also ich war noch kein Christ, und im ersten Beruf als Bäckerlehrling habe ich immer die Brötchen den Kunden geben müssen, die vor Ladenöffnungszeiten hin in die Bäckerei kamen. Also vor um 6 kam schon welche in die Bäckerei und wollten Brötchen haben. Ne? Und da stand ein großer Korb mit Brötchen und da stand die Schale für das Geld. Und das habe ich so ein paar Wochen gemacht, bis ich mitbekam, das Geld in der Schale und die Brötchen, das ist gar nicht gezählt. Die Brötchen sind nicht gezählt und das Geld wurde abends in die Kasse gekippt und dann erst gezählt. Und weil ich immer Geld für die Disco brauchte, beim ersten Mal habe ich ganz schön geschwitzt und Aufregung und so, ne? Aber irgendwann war das Gewohnheitssache, ne? So, wenn ich fertig war mit Brötchen verkaufen, so, und dann hatte ich immer Geld für die Disco. War eine gute Zeit. Bis ich Christ wurde. Und wenn du dann mit Gott unterwegs bist und auf Gottes Stimme hörst, dann hat Gott Freude daran, auch alte Sachen an die Oberfläche zu bringen. Und eines Morgens beim Bibellesen, plötzlich höre ich die Stimme Gottes hier drin, ne? Und ich wusste sofort, um was es ging. Und ich habe angefangen, mit Gott zu diskutieren. Ja, sag, hey, mach mal langsam. Das war ja vor meiner Bekehrung. Ja, das war ja in meinem alten Leben. Und du hast mir ja meine Schuld vergeben in meinem alten Leben und so. Und ich merkte dann, ich hatte keine Lust mehr zum Bibellesen, keine Lust mehr zum Beten. Der Frieden Gottes war weg aus meinem Herzen. Ja, bis zu dem Tag, wo ich zu Gott gesagt habe, wie viel? Ich wusste ja nicht, wie viel Geld ich geklaut hatte. Wie viel? Dann habe ich schon eine Zahl gehört in meinem Herzen und habe gedacht, vielleicht habe ich mich verhört und habe das Doppelte genommen. Habe das in den Briefumschlag gesteckt, habe dem Bäckermeister, war eine Privatbäckerei, einen Brief geschrieben, dass ich Christ geworden bin und dabei bin, mein Leben in Ordnung zu bringen, dass ich ihn beklaut habe, das ist das Geld und so weiter. Ja. Ein halbes Jahr später war ich dann in der Gegend, wo ich gelernt habe, nach 5 Jahren war ich da weg oder so, war ich in der Gegend, komme in die Bäckerei rein, großes Hallo bei den Leuten nach den langen Jahren und so. Und der Meister stand in der Ecke und arbeitete und sagte nichts. Ne? Da bin ich zu dem hin und sage, sag mal, hast du von mir Post bekommen? Da dreht er sich um, guckt mich an, holt aus und knallt mir eine hinter den Löffel und meint, dummer Jungstreich, vergiss es. Es war seine Art zu vergeben, okay? Gut. Ich habe die Geschichte mal erzählt in einem anderen Gottesdienst, einfach so. Und Gottesdienst ist zu Ende, war auch evangelischer Gottesdienst. Gottesdienst ist zu Ende, kommt eine Oma den Gang lang, weinend und ruft immer wieder, es war doch aber nur für die Kinder. Es war doch aber nur für die Kinder. Und dann kam sie zu mir vor und ich sage, was war denn für die Kinder? Und dann sagt sie, ich habe 4 Kinder großgezogen. Mein Mann ist im Krieg gefallen, sagt sie. Und ich habe nach dem Krieg habe ich in der Wirtschaft gearbeitet und dort habe ich Essen geklaut. Aber doch nur für die Kinder. Aber es tut weh bis heute, sagt sie. Und manchmal gehe ich zum Kaufland, da stehen dann diese Obdachlosen, dann kaufe ich denen was zu essen, tut ihnen was Gutes, dann sind die Schmerzen weg. Aber dann kommen sie wieder und es war doch aber nur für die Kinder. Und da habe ich zu ihr gesagt, wollen wir zusammen beten und es einfach Gott bekennen. Und dann hat sie an dem Tag, an dem Sonntag, ihre Schuld vor Gott bekannt. Ich habe ihr Vergebung zugesprochen. Und diese alte Omi, die ist so fröhlich aus der Kirche gegangen. Ihr Lieben, was auch immer in deinem Leben falsch gelaufen ist, wir dienen einem Gott, der gerne vergibt. Der gerne vergibt, wenn wir es doch nur loslassen würden. Wenn etwas falsch gelaufen ist, dann ist es besser, damit ins Licht zu gehen. Alle Schuld, die wir bei Gott bekannt haben, kann uns nicht mehr belasten und kann auch nicht mehr gegen uns verwendet werden. Wie hat es Corrie ten Boom so schön gesagt? Wenn du gesündigt hast, musst du schneller bei Gott sein als der Teufel. Da kann er dich nicht anklagen. Dass wir sündigen, das passiert, dass wir schuldig werden. Aber lasst uns dieses offene Herz behalten, dass wir unsere Schuld eingestehen, voreinander und vor Gott. Vielleicht ist es dran, nach diesem Sonntag auf jemanden zuzugehen und um Vergebung zu bitten. Es braucht immer irgendjemanden, der den Anfang macht. Und wie viel Schuld, wie viel Not lässt sich vermeiden, ihr Lieben, wenn wir einfach Acht haben auf unsere Gedanken. Negative Gedanken, Rachegedanken, so wie sie keinen im Herzen hatte, oder ehebrecherische Gedanken, wie sie David zur Sünde verführten, gar nicht erst weiterzudenken, sondern zu Gott zu gehen und um seinen Frieden in unseren Herzen zu bitten. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser menschliches Denken, als all unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.